Max Weber kommt ins Kanzleramt heute und trifft Olaf Scholz. Was würde er ihm sagen? Mehr Leidenschaft, Scholz? Das kann man nicht einimpfen.
Nee.
Zu eitel, Scholz? Weber sagt ja, Eitelkeit ist das Gift.
Ja, wenn Herr Scholz eitel ist, dann verbirgt er das eigentlich auch ziemlich gut. Er stellt sich ja nicht immer vorne an die Rampe.
Also nee, so nicht. Aber es gibt so eine protestantische Eitelkeit. Die hatte die Merkel auch. Ja. Also indem man andere drauf kommen lässt, indem man es nicht so söderhaft direkt vorne an der Bühnenkante
allen mitteilt. Bei Scholz habe ich manchmal das Gefühl, der ist immer noch verblüfft, dass er jetzt Bundeskanzler ist. Also, ja, die Leidenschaft und das Charisma, das fehlt ihm einfach. Und es gab eine Zeit, ich gebe es zu, da habe ich immer gesagt, Leute, seid froh, dass wir keine Charismatiker mehr haben. Also für mich war Angela Merkel geradezu perfekt. Also für so eine Situation, für die Normalsituation braucht es keine Charismatiker. Ganz im Gegenteil, die sind da gefährlich.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Am 28. Januar 1919 hält Professor Max Weber in München einen Vortrag zum Thema Politik als Beruf. Daraus möchte ich einen kurzen Abschnitt vorlesen. Es geht um die Frage, wie ist das eigentlich als Beruf, den Beruf der Politik zu wählen? Und dazu führte Max Weber damals aus, warum machen Menschen das eigentlich? Was, so fragt er, vermag sie, also diese Laufbahn eines Berufspolitikers, an inneren Freuden zu bieten und welche persönlichen Vorbedingungen setzt sie bei dem voraus, der sich ihr zuwendet. Max Weber genderte noch nicht. Also wir bleiben jetzt beim Politiker. Nun, sagt der Herr Professor, sie gewährt zunächst Machtgefühl. Selbst in den formell bescheidenen Stellungen vermag den Berufspolitiker das Bewusstsein von Einfluss auf Menschen, von Teilnahme an der Macht über sie, vor allem aber das Gefühl, einen Nervenstrang historisch wichtigen Geschehens mit in Händen zu halten, über den Alltag hinauszuheben. Aber die Frage ist nun für ihn, durch welche Qualitäten kann er hoffen, dieser, sei es auch im Einzelfall noch so eng umschriebenen Macht und also der Verantwortung, die sie auf ihn legt, gerecht zu werden. Damit betreten wir das Gebiet ethischer Fragen. Denn dahin gehört die Frage, was für ein Mensch muss man sein, um seine Hand in die Speichen des Rades des Geschehens legen zu dürfen. Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker. Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Leidenschaft im Sinn von Sachlichkeit, leidenschaftliche Hingabe an eine Sache, an den Gott oder Dämon, der ihr Gebieter ist. Denn mit der bloßen, als noch so echt empfundenen Leidenschaft ist es freilich nicht getan. Sie macht nicht zum Politiker, wenn sie nicht als Dienst an einer Sache auch die Verantwortlichkeit gegenüber eben dieser Sache zum entscheidenden Leitstern des Handelns macht. Und dann bedarf es, und das ist die entscheidende psychologische Qualität des Politikers, des Augenmaßes, der Fähigkeit, die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu lassen. Also der Distanz zu den Dingen und Menschen. Distanzlosigkeit rein als solche ist eine der Todsünden jedes Politikers und eine jener Qualitäten, deren Züchtung bei dem Nachwuchs unserer Intellektuellen sie zu politischer Unfähigkeit verurteilt wird. Denn das Problem ist eben, wie heiße Leidenschaft und kühles Augenmaß miteinander in derselben Seele zusammengezwungen werden können. Politik wird nicht mit dem Kopfe gemacht, nicht mit anderen Teilen des Körpers oder der Seele. Einen ganz trivialen, allzu menschlichen Feind hat daher der Politiker täglich und stündlich in sich zu überwinden. die ganz gemeine Eitelkeit, die Todfeindin aller sachlichen Hingabe und aller Distanz, in diesem Fall der Distanz zu sich selbst gegenüber. Eitelkeit ist eine sehr verbreitete Eigenschaft und vielleicht ist niemand ganz frei davon. Und in akademischen und gelehrten Kreisen ist es eine Art von Berufskrankheit. Aber gerade beim Gelehrten ist sie so antipathisch, diese Eigenschaft, relativ harmlos. In dem Sinn, dass sie in aller Regel den wissenschaftlichen Betrieb nicht stört. Ganz anders beim Politiker. Er arbeitet mit dem Streben nach Macht als unvermeidlichem Mittel. Machtinstinkt, wie man sich auszudrücken pflegt, gehört daher in der Tat zu seinen normalen Qualitäten. Die Sünde gegen den Heiligen Geist seines Berufs aber beginnt da, wo dieses Machtstreben unsachlich und ein Gegenstand rein persönlicher Selbstberauschung wird, anstatt ausschließlich in den Dienst der Sache zu treten. Denn es gibt letztlich nur zwei Arten von Todsünden auf dem Gebiet der Politik. Unsachlichkeit und, oft aber nicht immer damit identisch, Verantwortungslosigkeit. Die Eitelkeit, das Bedürfnis, selbst möglichst sichtbar in den Vordergrund zu treten, führt den Politiker am stärksten in Versuchung, eine von beiden oder beide zu begehen. Umso mehr, als der Demagoge auf Wirkung zu rechnen gezwungen ist. Er ist eben deshalb stets in Gefahr, sowohl nur Schauspieler zu werden, wie die Verantwortung für die Folgen seines Tuns leicht zu nehmen und nur nach dem Eindruck zu fragen, den er macht. Seine Unsachlichkeit legt ihm nahe, den glänzenden Schein der Macht statt der wirklichen Macht zu erstreben. Seine Verantwortungslosigkeit aber, die Macht lediglich um ihrer selbst willen, ohne inhaltlichen Zweck zu genießen. Denn obwohl, oder vielmehr gerade weil Macht das unvermeidliche Mittel und Machtstreben daher eine der treibenden Kräfte aller Politik ist, gibt es keine verderblichere Verzerrung der politischen Kraft als das parvenümäßige Bramarbisieren mit Macht und die eine Selbstbespiegelung in dem Gefühl der Macht, überhaupt jeder Anbetung der Macht rein als solche. Der bloße Machtpolitiker, wie ihn ein auch bei uns eifrig betriebener Kult zu verklären sucht, mag stark wirken, aber er wirkt in der Tat ins Leere und Sinnlose. Darin haben die Kritiker der Machtpolitik vollkommen recht.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast mit Haju, Suse und Professor Dirk Kessler. Schön, dass du wieder da bist.
Na, wie gerne.
Also wir haben es ja eigentlich schon angekündigt, aber warum haben wir ihn eingeladen, den Dirk?
Weil Dirk mit Lügen und Scham im vergangenen Jahr hier war, weil du über dein Leben erzählt hast, über dein Schicksal, dass du nicht das Kind der Eltern des Vaters bist, von dem du ursprünglich dachtest. Die Legende lautete, es sei ein Wehrmachtssoldat, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. In Wirklichkeit stammst du aus einem Lebensbornheim. Das waren damals, naja, so Kinderheime der Nazis. Und du bist hoch angesehener Soziologieprofessor und hast dich natürlich damit beschäftigt. Und das ist ja nicht nur eine historisch-wissenschaftliche, sondern auch eine sehr persönliche Geschichte. Dein Leben, deutsche Leben heißt das ja auch, so mirakulös hinten raus. Und ich fand es sehr bewegend, wie offen und uneitel, distanziert, um mit Max Weber zu sprechen, gleichzeitig verantwortungsvoll und leidenschaftlich darüber gesprochen hast. Und du guckst mich die ganze Zeit an und nix, das ist ja schon mal gut. Im Hauptberuf bist du aber nicht Lebensbauenexperte, sondern du bist Grundsatzsoziologe, also einer, der jetzt nicht so in das Feingranulare reingeht, sondern du guckst drauf. Und Max Weber, vor 160 Jahren geboren, einen Tag vor mir. Wir sind 100 Jahre und einen Tag auseinander, Max Weber und ich. Ein Zeichen.
Der Verbundenheit.
Der Verbundenheit. Als du letztes Mal da warst, habe ich gleich auch den Reklamband Politik als Beruf rausgezogen, den ich jetzt gerade verzweifelt gesucht habe, aber offenbar hat Paulin sich ausgeliehen. Und Max Weber ist einer dieser unbekannten, sehr bekannten. Politiker als Beruf kennt man kennt Verantwortungsethik, Gesinnungsethik, man kennt die protestantische Arbeitsethos und so weiter. Und dennoch, Suse ist vielleicht das beste Beispiel, dir fällt zu Max Weber nicht viel ein, ne?
Nee, er ist mir so in dem, also er ist mir mit Karl Marx zusammen begegnet als Kapitalismus, wie sagt man, Wissenschaftler, stimmt ja nicht, aber
Skeptiker,
ja genau. Und es wird ja auch häufiger mal verglichen, glaube ich, miteinander.
Und gegeneinander ausgespielt.
Der bürgerliche Marx heißt genau, es manchmal.
Ja,
ne?
Und sozusagen der Max Weber repräsentiert halt die damals sogenannte bürgerliche Soziologie, also Bebe, ganz schlecht. Und Marx war natürlich die gute Soziologie. Ja. Also hier in Berlin, wer an der FU Berlin Soziologie studiert hat, wurde genau so imprägniert. Hier gibt's die gute Soziologie, ist gleich Karl Marx. Und da gibt's die böse Soziologie, ist Max Weber.
Mhm. So, da sind wir ein bisschen drüber weg. Wie bist du zu Max Weber gekommen? Bevor wir erklären, warum dieser Mann so wichtig ist für deutsches Denken und Handeln. Und das, was du gerade vorgelesen hast, war ja aus Politik als Beruf. Genau. Das ist 1919, 105 Jahre alt. Und ich hatte den Eindruck, so Habeck, Lindner, Scholz, Macron, alle liefen durchs Bild, als du das vorgelesen hast. Ja, also Eitelkeit, Macht, Verantwortung, genau die Themen,
die
mit denen wir heute auch.
Der Eitelkeit, genau. Ist das. Kaum stehst du vorne an der Rampe, bist auf einmal in New York, in der UNO. Und ich meine, also wer da nicht, wirst abgeholt von einem Chauffeurauto. Also war es das alles vorher nicht. Mhm. Und auf einmal schwingt so ein Gefühl von, ich scheine doch sehr wichtig zu sein. Mhm. Und dann passiert's, was Max Weber, wovor er warnt. Also wie kam ich zu Max Weber? Nun ja, das ist eine längere Geschichte. Ich versuche sie mal kurz zu machen. Im Wintersemester 65, 66 habe ich an der LMU München angefangen, Soziologie zu studieren. Und es war nicht das, was ich eigentlich wollte oder erwartet hatte. Ganz im Gegenteil, da war von US-amerikanischer Soziologie die Rede, war von Schichtung und Mobilität, sozialer Ungleichheit und so weiter. War alles ganz interessant, aber es war eigentlich nicht das, was mich sonderlich gereizt hat. Und ich dann so eher an den Gefühl hatte, irgendwas fehlt hier. Und dann gab es an der Münchner Universität einen Privatgelehrten, als Studi hast du ja keine Ahnung, was das ist, jedenfalls Johannes Winkelmann. Und Johannes Winkelmann war ein Fanatiker, was Max Weber anging. Also wir Studis scherzten dann schon, ob wir jetzt mit Max Winkelmann oder Johannes Weber was zu tun hätten, weil der machte keine Differenz zwischen seinen Vorstellungen und dem, was der Weber wirklich geschrieben hat. Aber bot jedes Semester eine Veranstaltung zu Max Weber an. Und ich wurde dann Teil eines fast geheimen Seminars einer verschworenen Gemeinschaft von sehr wenigen. Die Veranstaltungen der Hauptlehrstuhlinhaber waren voll und bei Johannes Winkelmann waren wir allenfalls ein gutes Dutzend. Es war nicht Winkelmann, aber es waren die Texte, mit denen er sich beschäftigte und die wir dann fast talmudartig gelesen haben, die mich fasziniert in den Bann geschlagen haben. Und ever since then hat mich Max Weber nicht mehr losgelassen.
Dein Buch heißt ja Max Weber, Preuße, Denker, Muttersohn. Und da bin ich natürlich über den Muttersohn gestolpert.
Das zeigt aber auch, dass Dirk ein echt schlauer Marketing-Experte ist, weil dieser Dreiklang funktioniert.
Der Verlag war nicht so glücklich damit. Aber
ich finde es super.
Du warst damit auf Platz 1, Entschuldigung, der Wissenschafts-Bestsellerliste damals vor 10 Jahren, 2014. Also das hat funktioniert mit dem Muttersöhnchen.
Ah, stopp. Einspruch.
Ja.
Steht da Muttersöhnchen?
Nein, Mutter, Sohn, aber...
Das ist mir sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Mutter, Söhnchen hat ja immer diesen verächtlichen, negativen Klang. Dagegen wehre ich mich. Mhm. Sowohl in meinem eigenen Fall, eben gerade das Buch, von dem du gesprochen hast, Dario, ist ja eine Mutter-Sohn-Geschichte. Und natürlich bin ich ein Mutter-Sohn. Aber ich wehre mich dagegen, die Überschrift Muttersöhnchen. Muttersöhnchen, das ist sowas Verzärteltes, Negatives. Der Weber war ein Muttersohn, das heißt, seine Mutter war für ihn ohne jede Frage die wichtigste Frau in seinem ganzen Leben. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. So wie es halt meine Mutter für mich war. Und jetzt, nachdem ich jetzt dieses andere Buch geschrieben habe, ist mir erst richtig deutlich, warum mich das Thema damals schon so fasziniert hat.
Genau. Bin ich auch ein Muttersohn, Suse?
Nee.
Als Sohn einer fast oder zumindest über weite Strecken alleinerziehenden Mutter?
Ich würde dich so nicht wahrnehmen.
Wir gerade dabei
bist
sind.
Bist du ein Vatersohn?
Mein Vater ist gestorben, da war ich 14. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich dachte jetzt, wenn man mehr Zeit mit der Mutter verbringt,
nee,
und der bei den meisten Kindern.
Nee, ich glaube, es geht eher darum, wie prägend die Mutter ist und wie stark sie vielleicht auch in dein Leben eingreift oder in deine Gedankenwelt oder so. Also ich überlege gerade, ob mein großer Sohn vielleicht ein Muttersohn ist.
Bestimmt.
Und der Kleine ist ein Vatersohn.
So. Über 1000 Seiten, muss man mal dazu sagen, ist die Biografie lang, die du über Max Weber vorgelegt hast. Und jetzt kommt Suse nochmal.
Genau, also ich würde gerne mal anfangen, nämlich in dem Jahr, wo er geboren ist, 1864. Was haben wir da für ein Deutschland? Weil das fand ich so spannend, wie du das so ein bisschen auffächerst. Wo, in was wird der da reingeboren? Und das ist ja noch Preußen. Ne?
Wichtig zu sagen, weil bei Erfurt denkt natürlich die heutigen Menschen an Thüringen.
An Höcke.
Zum Beispiel. Nein, das war das Königreich Preußen, das bald danach die führende Macht für das Deutsche Kaiserreich wurde. Das muss man auch dazu sagen. Also Weber wird noch hineingeboren in das Königreich Preußen. Auch das muss man heutigen Menschen sagen, riesig war im Vergleich zu dem, was die meisten Leute heute assoziieren, weil die denken dann nur an Brandenburg. Aber ich sage
es ging bis Ostpreußen und
Und vor allem die linksrheinische Preußen, also zum Beispiel die Stadt, aus der die Familie seines Vaters aus Bielefeld kommt, war Preußen, war Königreich Preußen. Also das war ein Riesenterritorium. Und Max Weber definiert sich auch selber als Preuße, ohne jede Frage. Sein Vater, was das angeht, ist sozusagen dann das Motiv, die Mutter allerdings auch, auch wenn die Mutter eine ganz andere biografischen Background hat, nämlich kommt eigentlich aus einer Hugenottenfamilie, die in Frankfurt am Main etabliert war, sodass Weber von vornherein in diesen beiden Orientierungswelten groß wird. Also auf der einen Seite diese sehr strenge hugenottisch-pietistische Orientierung, innerlich sehr auch religiös stark geprägt. Der Vater verachtete Religion, fand das immer nur so ein Disziplinierungsmechanismus für die unteren Schichten. Aber Preußen, Deutschland, das Deutsche Reich, das sind so die Leitfiguren, unter denen dieser Junge aufwächst.
Ja, plus Protestanten hast du ja auch schon gesagt.
Das Interessante für mich ist, heute gibt es ja durchaus politische Gruppierungen, die an dieses Preußen irgendwie anschließen wollen. Weil das ist ja so eine Erzählung von heiler Welt. Ne? Erstens.
Und also, einer siegreichen Welt. Die sich den Rest von dem, was wir heute Deutschland nennen, unterworfen haben. Ich meine, die
Deutschland gleich Preußen.
Genau. Ne? Also und was noch nicht preußisch war, wurde mit Gewalt und mit Bestechung preußisch gemacht. Also die Hannoveraner gaben auf, weil sie sich einem kriegerischen Auseinandersetzung sich nicht stellen wollen. Und Bayern, das Königreich Bayern, unterwarf sich durch Bestechung. Man muss es ganz nüchtern sagen.
Bismarck
hat bestochen und hat den Ludwig II. Dazu gebracht, sogar als der älteste deutsche Fürst den unverbindlichen Vorschlag zu machen, dass der König von Preußen deutscher Kaiser werden soll.
So, und das Schlaue ist ja bis heute, du gibst den Bayern meistens jedenfalls das Bundesverkehrsministerium oder das Bundeslandwirtschaftsministerium. Da können sie wahnsinnig viele Milliardensubventionen nach Bayern kanalisieren. Das heißt, diese Korruption funktioniert bis heute. Bayern kriegt man günstig.
Entschuldige, Schatz, für diesen völlig unsachlichen Zwischenruf.
Da soll es übrigens auch sehr eitle Verkehrsminister gegeben haben, nur so als kleiner.
Und Ministerpräsidenten, die das mit der Leidenschaft sehr ernst nehmen, aber mit dem Augenmaß nicht so.
Aber es ist ja nicht nur Preußen, sondern ist ja auch eine Zeit der Industrialisierung. Also Arbeit verändert sich. Du hast nicht mehr den Bauern, der alles produziert, oder vielleicht die kleinen Handwerker, die hinten noch den Garten haben, wo sie ihr Gemüse anbauen, sondern du hast auf einmal Menschen, die in Fabriken gehen, die Rationalisierung, Technisierung, es wird ganz groß gehalten, und da kommt dieser junge Mann in diese Welt hinein. Was heißt das für ihn?
Es ist übrigens toll, dass du mit der Landwirtschaft anfängst, denn bei Kapitalismus denken die meisten Leute immer an rauchende Schlote, an Fabriken und so weiter und weiter. Das Interesse Max Webers an der revolutionierenden Kraft des Kapitalismus kommt aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Seine ersten großen Untersuchungen beschäftigen sich mit der Lage der Landarbeiter in den ostelbischen Gebieten. Und da zeigt er für seine Zeitgenossen durchaus zur Verblüffung, dass der Kapitalismus, oder um es gleich weberisch zu formulieren, der moderne, rationale Betriebskapitalismus, die Landwirtschaft revolutioniert. Aus dem Gutsherrn wird ein, wenn es gut geht, kapitalistischer Unternehmer. Und der Gutsherr, der nicht kapiert, dass jetzt andere reden, geht vor die Hunde. Weil der nicht kapiert hat, dass die Zeiten vorbei sind, auf dem Pferd an seinen Landarbeitern vorbeizugehen, die ja bis vor kurzem noch Leibeigene waren, und aber in Berlin die Rendite zu verzehren, sondern du musstest kapitalistischer Unternehmer werden. Und das haben nicht alle hingekriegt. Und Weber zeigt eben, was der Kapitalismus aus der Landwirtschaft in Deutschland macht, nämlich eine kapitalistische Unternehmung.
Und da sind wir bei dem ganz spannenden Punkt. Max Weber hat sich ja selber in seiner Zeit als nicht so richtig dazugehörig wahrgenommen. Ne? Also er gehörte nicht zu diesem richtigen Preußen von vorher. Und das, was danach passierte, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, gestorben 1920, naja, da war er auch nicht dabei. Das entnehme ich zumindest deinem Buch. Er war so ein bisschen so zwischen den Zeiten, zwischen den Welten unterwegs?
Ja, also es ist eine komplizierte Klassenlage. Er bezeichnet sich selber, ich bin ein Mitglied der bürgerlichen Klassen, bin in ihren Idealen aufgewachsen und verteidige die auch. Also der Krieg, von dem du gerade sprachst, was der Erste Weltkrieg war, ist für ihn schon das Showdown für den zu erobernden Platz Deutschlands in der Liga der Weltmächte. Ihr dürft nicht verkennen, zu der Zeit, als dieser Krieg beginnt, war Deutschland, das war ja gerade erst seit 1871 so ein einigermaßen Player geworden.
Das war so Emporkömmling.
Vorher diese kleinen Putzel, Fürstentümer. Und auf einmal platziert sich das oder versucht sich zu platzieren auf der Bühne der Weltmächte. Die da heißen das Vereinigte Königreich. Die da heißen Frankreich. Die da heißen das zaristische Russland. Auch die USA waren noch keine wirklichen Player.
Spanien, Italien.
Kommen so. Aber dann interessanterweise durch den Ersten Weltkrieg auf diese Bühne. Und Weber, wie viele, viele andere, auch die klügeren Menschen, sehen nun den Ersten Weltkrieg als: wir treten auf diese Bühne, wir rangieren jetzt auf dieser Ebene. Du kannst das heute auch wieder sehen, wie auf einmal ja eben ganz andere Länder, ich sag nur Indien, ich sag nur China, plötzlich auch sich an diese Stelle von Weltmächten platzieren wollen. So. Und Weber insofern identifiziert sich schon mit diesem deutschen Kaiserreich. Er findet zwar diesen Kaiser grauenhaft, nennt ihn Fatzke, aber er bewundert Bismarck, auch keine Frage, bedauert nur, dass Bismarck eben als Adliger diese deutsche Einheit herbeigeführt hat, was ja doch eigentlich das Projekt des Bürgertums hätte sein müssen. Er ist ein, und das ist das Nächste, also er ist ein überzeugter Deutscher, von mir aus von daher auch ein Preuße, aber er ist ein überzeugter Bürger. Und sieht das Bürgertum in Gefahr. Von oben immer noch durch die Aristokratie unterdrückt und von unten rücken nun diese proletarischen Kräfte heran. Wo bleiben wir? Wo bleiben wir Bürger?
Mhm. Er ist ja auch eine Weile in diesem alldeutschen Verband und diskutiert da die Polenfrage, weil wir, also letztendlich, was wir heutzutage auch immer noch haben, ne, also polnische Arbeiter haben, die hierher kommen und natürlich die Löhne drücken, weil sie günstiger.
Genau. Und sie liegen auf dem halben Weg nach Russland.
Genau, und das fand ich interessant, weil das ja doch sehr, sehr national auch ist.
Total, ne? Total, ja, ja. Er relativiert zwar diese Position, dann später, er tritt auch aus dem Alldeutschen Verband aus, allerdings, der war ihm zu wenig radikal.
Ja,
also
ja,
insofern ist das jetzt, hilft nicht sonderlich, ihn da zu rehabilitieren. Und das, was er über die Polen schreibt und vor allem in Reden hält, ist unsäglich. Das können wir heute also eigentlich gar nicht mehr lesen. So abfällig und so rassistisch ist das.
Aber ist das nicht auch eine Zeit, also in der eben dieses nationale Gedankengut, also das dann in Reinkultur im Zweiten, dass dieses nationale Gedankengut überhaupt kommt und auch so, also diese Staatenlösungen, ne, das ist ja, wieso ist das, ist Deutschland nun in diesen Grenzen und nicht in anderen, sowieso gerade auch ein Zeitgeist, der hochkommt.
Absolut, genau. Und er schwimmt da, wenn man so will, total mit, ist extrem kritisch gegenüber der herrschenden Schicht, das muss man einfach immer in Erinnerung rufen. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs herrscht der Adel in Deutschland oder in dem Territorium, was wir heute Deutschland nennen und was ja erst seit 1871 entstanden ist. Mein Großvater war bis zu seinem Ende königlich bayerischer Rittmeister und hatte mit diesen Preußen nur bedingt was im Sinn und so weiter und weiter. Du könntest jetzt sozusagen sämtliche Territorien durchdeklinieren, sowohl die Württemberger und so weiter. Also es ist ja bekannt. Und die freien Hansestädte, also die hatten ja alle ein sehr eigenes Selbstbewusstsein. Und dieses Deutsche Reich war ja erst so jung. Ich meine, das muss man sich sehen. Ich meine, du hast es erinnert. 1864 wird der Mann geboren. Erwacht noch unter als Sohn eines Berufspolitikers in diesem, wir sind jetzt ein Reich, ein Kaiserreich. Wir konkurrieren mit den Weltmächten. Und das hat diese jungen Generation natürlich also euphorisiert, das muss man sagen, und führte zu einer nationalistisch, auf jeden Fall patriotischen Grundstimmung. Was dann auch dazu führt, dass zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs Weber zutiefst bedauert, da ist er eben schon 50, dass sie ihn nicht mit einer Knarre an die Front lassen, sondern ganz im Gegenteil, ihn dann dazu zwingen, ja eben so Militärlazarette in Heidelberg zu organisieren, also schrecklich, schrecklich.
Ich erinnere durchaus gern daran, das ist so diese Tradition, von denen wir reden, dass die sich auch in der dritten Fußball-Bundesliga noch abbilden. Preußen Münster zum Beispiel mit einem sehr, sehr aufgeplusterten Adler im Logo zeigt, das ist alles noch nicht vorbei. Max Weber war jemand, du hast es gerade schon gesagt, der das, wie er es glaube ich nannte, reife Bürgertum als Stabilisierungselement einer deutschen Gesellschaft betrachtet hat. Das waren die, die die Demokratie gepflegt und weiterentwickelt und erhalten haben. Und das war immer seine Befürchtung, dass entweder der Adel oder die Prolls, ne, so
die Arbeiter,
die Malocher, die Schuhmachers, die da irgendwann mal vom Land als Landarbeiter gekommen sind, dass die sich das zur Beute machen. Insofern ist Max Weber einfach auch mehr als nur eine Figur. In meiner Wahrnehmung, jetzt einfach mal so als ganz junger Student, gab es Martin Luther. Den haben wir als Protestanten sowieso immer um die Ohren gekriegt. Dann kam irgendwann Kant, das war der mit der Vernunft. Und dann kam irgendwann Angela Merkel. Und dazwischen, du guckst, guck mal, ne? Kleiner man kann Sprung. Geschichte auch anders betrachten.
Ja.
Und zwischen Luther und Kant und Merkel, die mein Doktorvater Karl Rudolf Korte ja immer des protestantischen Bescheidenheitsterrors bezichtigt hat.
Wow.
Und das, also ne, man kann auch Tugendterror dazu sagen, aber dieses Protestantische, das Protestantische als eine Haltung, die mehr ist als nur religiös, die nämlich auch gerade von Max Weber mit dieser Arbeitsethik zusammengebracht worden ist, also insbesondere das Calvinistische. Das war für mich so das Missing Link zwischen Luther und Kant und Merkel. Das war mir nie so klar, dass die, ich mach's jetzt mal noch simpler, die Katholiken, sie haben sich auf ihre Schiffe gesetzt und sind irgendwo nach Afrika oder Asien oder sonst wohin gefahren und haben da halt kolonialisiert und Gold geklaut. Die Protestanten haben das mehr nach innen irgendwie organisiert. Ein bisschen holzschnittartig, aber Arbeit und auch durchaus Geld verdienen als so eine Art Gottesdienst zu betrachten, das war eine protestantische Eigenart, oder?
Deswegen wurden die auch im Kapitalismus erfolgreicher als die Katholiken, das muss man ganz nüchtern sagen. Zumindest ist das die Pointe eben jenes berühmten Buchs, auf das du gerade angespielt hast,
genau.
Die protestantische Ethik und der Kapitalismus. Und diese sogenannte Weber-These ist
bis heute
sehr erklärungsrelevant. Das muss man einfach sagen. Die Protestanten oder protestantisch geprägten Unternehmer haben sehr viel stärker den Kapitalismus zu nutzen gewusst. Aber da muss man auch immer darauf hinweisen, so richtig zum Erfolg wurde es, das hat der Weber auch schon herausgearbeitet, als die Leute nicht mehr an Gott glaubten. Solange sie noch an Gott glaubten, gab es da so eine blöde Spur von schlechtem Gewissen. Das ist irgendwie unangenehm, wenn du auf dem Weg zum Gottesdienst über so ärmere Menschen treten musst. Das ist, und das führt dann zu Abgaben und zu Ablass sozusagen Denken. In dem Moment, und das schreibt der Weber also mit schonungsloser auch Ironie fast, in dem Moment, wo dieses Gehäuse der Gläubigkeit abgestreift ist.
Das Gehäuse der Gläubigkeit, ist das herrlich,
dann
oder?
Dann kann ich sozusagen ohne schlechtes Gewissen einfach Geld machen. Und die Leute, die keins haben, warum haben die keins? Der liebe Gott wollte das anscheinend nicht. Also ich würde ja, das schreibt er auch wörtlich, ich würde ja gegen Gottes Willen verstoßen, wenn ich jetzt deren Armut auch lindere. Das stimmt doch nicht. Das konnten diese katholisch geprägten Fugger, die hatten schlechtes Gewissen. Aber der Rockefeller hatte kein schlechtes Gewissen. Warum sollte ich? Gott hat bestimmt, offensichtlich in einem von mir nicht durchschaubaren Plan, dass es den einen gut geht, weil die nämlich fleißig sind, weil die asketisch sind, weil die nicht rumtollen, nicht rumvögeln, nicht das Geld verprassen, sondern fleißig jeden Tag zur Arbeit gehen. Habt ihr mal überlegt, warum die katholischen Kirchen mehr oder weniger jeden Tag offen haben, wohingegen die protestantischen Kirchen jeden Tag, außer am Sonntag, zu sind?
Damit du dann arbeiten gehen
kannst. Ja, natürlich.
Kannst und nicht Zeit in der Kirche vertrödeln.
Die Zeit vertrödeln ihn auf einer Kirchenbank, beten, einen Rosenkranz stundenlang durchgehen. Nein, das ist ja Arbeitszeit.
Ja, Rosenkranz macht keinen Umsatz.
Nee. Und das ist dann die berühmte Entzauberung der Welt, oder?
Ja, das ist nochmal ein größeres Thema. Die Entzauberung der Welt heißt, dass wir letzten Endes überhaupt keine magischen Kräfte mehr walten sehen, sondern dass letzten Endes alles erklärbar ist. Und zwar in der harten Form auch naturwissenschaftlich erklärbar ist.
Aber da bist du doch auch bei Maschinen, oder nicht?
Genau. Es ist kein Zufall, dass Max Weber den Kapitalismus und, ganz wichtiges Stichwort noch, die Bürokratie mit Maschinen vergleicht. Es sind Maschinen, die sozusagen die Herrschaft über den Menschen allmählich erobert haben.
Und schon sind wir bei KI.
Wir sind bei KI, aber hat er irgendwie eine Aussicht, weil er ja aus einer anderen Zeit, aber hat er nicht.
Es gibt keinen Grund für irgendwelchen Optimismus.
Schade.
Kein Himmelreich.
Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein Schicksal, das Wort braucht er da, gerade an diesen Stellen, dass wir in das ist natürlich ein klassisches Stichwort, das eherne Gehäuse der Hörigkeit verbannt werden. Wir kommen da nicht
raus. Wir kommen nicht mehr an den Maschinen vorbei.
Die übernehmen die Macht. Und zwar die Kombi, das ist sozusagen die Doppelzange moderner, rationaler Betriebskapitalismus, kombiniert mit Bürokratie. Und die machen die Unfreiheit des Menschengeschlechts aus. Er stirbt zutiefst pessimistisch, was die Zukunft sozusagen Perspektive des Menschengeschlechts sind. Und ich meine, der Mann stirbt 1920, jetzt sind wir über 100 Jahre später.
Ja, und er hat recht gehabt auf der einen Seite. Woraus
man jetzt auf der anderen nicht großen Optimismus ziehen will, ist mir auch nicht ganz klar.
Bürokratie gibt es immer noch.
Ja, die wird auch immer schlimmer.
Jeder wird auch immer schlimmer. Immer
perfekter. Kommst nicht dagegen an. Und die KI wird immer schlauer, also die Maschinen werden immer besser eigentlich. Wobei natürlich, er hat uns immer noch mal 100 Jahre Zeit gelassen. Ne? Also haben wir uns in dieser Quetsche zwischen den beiden Kräften noch behauptet. Das lässt natürlich statistisch gesehen Hoffnung für die nächsten 100 Jahre, weil wenn es schon mal einmal 100 gut gegangen ist. Aber Dirk, da gibt's noch ein Gedankenspiel, wofür ich Max Weber so unfassbar dankbar bin, weil es mein eigenes Denken so geordnet hat, nämlich diese Unterscheidung, die ja auch was Unvereinbares hat zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Ganz einfach, ich versuch's mal mit meinen Worten zu erklären, wenn ich ein Gesinnungsethiker bin, dann steht irgendwas im Gesetz oder in meinem Glauben oder sonst wie und das muss 1:1 100% oder bei der Partei, das muss jetzt so umgesetzt werden, weil das steht da. Der Verantwortungsethiker guckt auf die Folgen seines Tuns. Klassiker, was weiß ich, ein durchgedrehter Busfahrer will jetzt einen Bus mit 40 Schulkindern in den Abgrund fahren. Ich stehe zufälligerweise mit meinem Gewehr da und dürfte ihn jetzt natürlich nicht vom Steuer wegschießen, weil mein Gesinnungsethiker sagt, man tötet keine Menschen. Der Verantwortungsethiker aber sagt, 40 Schulkinder sind wichtiger als ein durchgeknallter Busfahrer, also kill ich den. Du hast gerade schon leicht mit den Augen gerollt. Dieses Beispiel ist, glaube ich, in der Wissenschaft noch nicht so verbreitet. Aber ist das richtig erklärt?
Jein. Also das Wichtigste ist mir, immerhin. Das Wichtigste ist mir zu sagen, dass Max Weber keinen abgrundtiefen Gegensatz zwischen diesen beiden Typen, sondern ganz im Gegenteil sagt, der gute Politiker. Und wir bleiben jetzt bei der männlichen Form. Also der gute Politiker verbindet beides. Der reine Gesinnungsethiker ist genauso ein Unglück wie der reine Verantwortungsethiker. Also will sagen, du brauchst, das fordert er auch von dem Politiker, du brauchst eine, ich sage jetzt mal, ethische Grundierung. Warum? Das ist ja immer die Frage, warum willst du überhaupt in die Politik? Und das ist jetzt völlig egal, ob du in die Kommunalpolitik gehst oder auf die Ebene der europäischen Politik, das steht uns ja jetzt bevor. Du strebst nach Macht. So, du willst was verändern.
Das ist auch erstmal nichts Schlimmes.
Das ist per se nichts Schlimmes, wenn es Macht ist, um ein Ziel zu erreichen. Ich will... Nehmen wir jetzt ein Beispiel aus dem verantwortungsethischen Kontext. Ich will das Schicksal alleinerziehender Mütter verbessern. In meiner Gemeinde, in meinem Bundesland, auf der Ebene der Bundesrepublik Deutschland. Das ist das, weswegen ich antrete für die Politik. So. Wenn du dieses Ziel aber so radikalisierst, dass dich die Interessen von anderen überhaupt nicht mehr interessieren. Mich interessieren nur die alleinerziehenden Mütter. Nur. Und dann ist es mir scheißegal, wie es den Behinderten geht. Und dann ist es mir völlig egal, wie es anderen Randgruppen geht.
Alleinerziehenden Vätern. So.
Hat es das auch schon gegeben. So, also, das würde dann aus einer Gesinnungsethik zu wirklich vielleicht schlimmen Folgen führen, wenn du nur sozusagen fokussiert bist. Der Verantwortungsethiker in der Tat, du hast es richtig zitiert, denkt über die Folgen seines Tuns nach. Wenn ich mich jetzt nur auf das Schicksal alleinerziehender Mütter, ich nehme jetzt dieses Beispiel, konzentriere, dann kann es sein, dass ich andere Gruppen, denen es ähnlich schlecht geht, vielleicht sogar noch viel schlechter, völlig aus den Augen verlieren. Also muss ich verantwortungsethisch versuchen, mein gesinnungsethisches Ziel einzubauen in einen größeren Zusammenhang. Das historisch wichtigste Beispiel vielleicht ist die Tatsache, dass die damalige Bundeskanzlerin Merkel möglicherweise aus einem extremen verantwortungsethischen Ansatz damals sozusagen diese Migration oder dieses Eindringen, so wurde das ja dann auf einmal dramatisiert.
Flüchtlingswinter 2015, 2016,
aus bis hin zu, dann ist das nicht mehr mein Land, wenn wir da uns anders verhalten hätten. Das ist pure Gesinnungsethik.
Da war die Protestantin.
Da war die Pfarrerstochter am Dienst. Sehr genau. Und nun in der Tat kommt immer mehr das Bewusstsein, also aus verantwortungsethischer Perspektive, können wir nicht die elenden Flüchtenden aus der ganzen Welt bei uns aufnehmen. Wir können das nicht. Es überfordert unsere Gesellschaft, sodass jetzt sozusagen ein stärkeres, vielleicht manchmal zu starkes Betonen von Verantwortungsethik dominiert und gegen Gesinnungsethik ausgespielt wird. Und was der Weber fordert, ist, dass gute Politik darin besteht, beides einigermaßen zu verbinden. Das ist natürlich in Konfliktsituationen schwierig zu entscheiden, gar keine Frage, aber das ist seine Forderung.
Olaf Scholz und Taurus fällt mir jetzt komischerweise dazu ein, ist womöglich der Versuch, dieses beides zu tun. Weil auf der gesinnungsethischen Ebene sagt er ja immer, also es kann nicht sein, dass deutsche Soldaten Kriegsziele jenseits der Ukraine auf russischem Terrain oder. Also es wäre dieser Eintritt quasi Deutschlands oder der NATO in diesen regionalen Konflikt, der kein regionaler Konflikt ist. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten 2 Jahren erlebt, so nach und nach lässt er sich dann doch irgendwelche Waffensysteme abhandeln, die ursprünglich nicht vorgesehen waren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn andere Länder was übernehmen, wenn ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Siehst du das auch in diesem Spannungsfeld?
Es ist kein Zufall, dass 2 sozialdemokratische Kanzler...
Du meinst Merkel und Scholz?
Nee. Immer Max Weber sozusagen als Plakat vor sich hertrugen. Helmut Schmidt war ein großer, zumindest verbal, Max Weber-Verehrer. Und Olaf Scholz führt ihn auch ab und zu im Munde, dass das für ihn eine wichtige Leitfigur sei. Von Frau Merkel ist mir da nichts bekannt. Für Frau Merkel war oder ist Max Weber wahrscheinlich zu rationalistisch, zu wenig vielleicht sogar verantwortungsethisch motiviert, zu sehr machtpolitisch vielleicht auch orientiert. Das weiß ich nicht, müsste man sie fragen. Insofern ja, ich stimme dir zu, von dem, was wir mitbekommen oder in den Medien verfolgen und natürlich auch seine politischen Entscheidungen, scheint Olaf Scholz stark das zu verkörpern, was Max Weber da gefordert hat. Aber da fehlen nicht nur mir seine Leidenschaft, seine charismatischen Fähigkeiten. Und insofern ist er für mich nicht der ideale, nicht mal ein Idealtypus von Politik, geschweige denn ein idealer Politiker. Nein, also ich habe Schwierigkeiten, den Mann bei Bundestagsauftritten zuzusehen und zuzuhören, weil ich mir immer denke, ja, ein bisschen mehr Leidenschaft, ein bisschen mehr, nicht nur in irgendwelchen öffentlichen Schreiereien, sondern auch wirklich auch im Bundestag sehr viel vehementer, klarer zu sagen, was sind eigentlich deine Grundlagen, verdammt nochmals, was denkst du dir bei dem und nicht immer dieses so zwischen, ja, spöttisch, sarkastischen, sehr minimalistischen Auftreten. Also da hätte ich gerne einen etwas leidenschaftlicheren Politiker. Und den hätte der Weber auch gefordert, gerade in Krisensituationen. Also solange alles seinen Gang geht, von mir aus.
Lass uns das Spiel machen. Max Weber kommt ins Kanzleramt heute und trifft Olaf Scholz. Was würde er ihm sagen? Mehr Leidenschaft, Scholz? Das kann man nicht einimpfen.
Nee.
Zu eitel, Scholz? Weber sagt ja, Eitelkeit ist das Gift.
Ja.
Ich finde Scholz und
der
Merkel
hat ja eine, der hat ja eine
also stille Eitelkeit.
Ja, wenn Herr Scholz eitel ist, dann verbirgt er das eigentlich auch ziemlich gut. Er stellt sich ja nicht immer vorne an die Rampe.
Also nee, so nicht. Aber es gibt so eine protestantische Eitelkeit. Die hatte die Merkel auch. Ja. Also indem man andere drauf kommen lässt. Indem man es nicht so söderhaft direkt vorne an der Bühnenkante
allen mitteilt. Bei Scholz habe ich manchmal das Gefühl, der ist immer noch verblüfft, dass er jetzt Bundeskanzler ist. Also,
ja.
Also,
okay.
Der macht das, also denken wir an Schröder. Ich meine, hallo, also der machte der ganz klar.
Wusste das aber von Anfang an.
Das war das Schicksal. Also, ja. Wer anders als ich kann Bundeskanzler werden. Ja, wir erinnern uns damals, es dämmerte ihm ja gar nicht, dass er verloren hatte.
Nö. Lass mal die Kirche im Dorf. Sie glauben doch nicht, dass die Bundeskanzlerin,
genau,
wir erinnern
also
uns.
Von daher, und so einer ist ja Scholz nicht. Ja, die Leidenschaft und das Charisma. Ich meine, das ist natürlich dann der einzige
auch ein Begriff,
Terminus,
den Max
der
Weber
in die Politik eingeführt hat. Das fehlt ihm einfach. Und es gab eine Zeit, ich gebe es zu, da habe ich immer gesagt, Leute, seid froh, dass wir keine Charismatiker mehr haben. Also für mich war Angela Merkel geradezu perfekt. Also für so eine Situation, für die Normalsituation braucht es keine Charismatiker, ganz im Gegenteil, die sind da gefährlich. Aber in einer Situation wie jetzt, die ohne jede Frage eine Krisensituation ist, und nicht nur in Deutschland, sondern quasi global, da würde ich mir Charismatiker à la Barack Obama doch sehr viel mehr wünschen, dass einfach so eine Figur ausstrahlt. Ich kann hier diese Krise mit euch zusammen überstehen. Wir kriegen das hin. Das hat ja Angela Merkel auch gesagt. Das schaffen wir. Aber das war mehr so, ja, protestantisch gedämpft. Also, aber wir können sie uns nicht backen. Also,
aber ganz kurz, bevor Suse gleich weitermacht. Wir drei jetzt mal in einem schnellen Brainstorming. Welche deutschen politischen Kräfte fallen uns als besonders charismatisch ein oder auf?
Aktuell oder historisch?
Habeck. Nee, lass uns mal aktuell gehen. Suse kommt gleich mit ihren Hidden Dreams. Habeck.
Als Kanzler.
Nee, generell, also als charismatischer Politiker. Ist
der, ohne jede Frage.
Würdest
ohne
du sagen, ja, Markus Söder auch?
Nein.
Warum ist der nicht charismatisch?
Der ist mir zu breitbeinig eitel.
Ja.
Alleine wie der auftritt.
Gibt's breitbeiniges Charisma? Ich frage für
es
einen
muss,
Freund.
Naja, ich habe ja gerade einen aktueller, also
okay.
Barack Obama der ist nun auch kein scheuer sich Verstecker. Ganz im Gegenteil, aber der tritt nicht so, ey Leute, ich...
Kretschmann, Winfried Kretschmann, ist der Charismatiker, der Baden-Württemberger?
Wenn man mal von seiner dialektalen Färbung absieht, kriegen wir das vielleicht hin.
Ja.
Also ja, der wäre mir dann immer ein bisschen zu bedächtig, das ist dann auch ein bisschen hinderlich für Charisma.
Alice Weidel, ist die charismatisch?
Ich fürchte ja. Ich fürchte ja. Dass ich das problematisch finde, betone ich damit schon. Aber nein, keine Frage. Wenn die im Bundestag, und das ist auch nach Max Weber die Bühne, in der sich das abspielt, das findet nicht in Hinterzimmern statt oder in irgendwelchen Geheimtreffen in Potsdam, sondern das ist die Bühne, in der sich entscheiden muss, hat jemand Charisma, hat jemand Durchsetzungskraft, kann jemand für seine Position wirklich überzeugen. Und da fallen mir interessanterweise im Moment mehr Frauen als Männer ein.
Annalena Baerbock, ist die charismatisch?
Nee, die ist es nicht. Also würde ich jetzt, ich mag die sehr.
Sarah Wagenknecht?
Eher schon, nein, aber Frau Hasselmann, also ist gar keine Frage. Also wenn die Frau...
Die grüne parlamentarische Geschäftsführerin, ne?
Frau Strack-Zimmermann, also hallo, ich meine, diese Jungs da sowas von ein, da haben dann auch die Höckes keine Chancen mehr.
Ist wenn Björn Höcke charismatisch? Auf eine Art?
Nee, nicht.
Findest du nicht?
Nein, finde ich nicht. Der
Boris Pistorius?
Getting close, ja. Ja.
Schon eher.
Ja, kommt langsam aus den Puschen.
Henrik Wüst.
Nee,
letzter.
Nee,
nicht?
Nee,
aber der will
nee.
Kanzler werden.
Ja, das ist das Problem. nein, nein, also da würde ich dann immer noch Herrn Habeck lieber sehen. Ja, ich wäre der Erste, der Frau Hasselmann zum Beispiel gerne als Kanzlerin sehen würde.
Britta Hasselmann, sehr interessante Figur.
Die würde ich gleich, die Strack-Zimmermann hat auch dann sowas oft zu Verbissenes und dann wird es dann auch so engherzig und so. Nicht mehr. Mädel, also lass nach, ist alles gut. Also, aber ja, Frau Hasselmann fände ich ziemlich überzeugend. Und wenn die in Fahrt kommt im Bundestag, da, ja.
Ja,
Da gehen die Lichter an.
Christian Lindner haben wir noch. Suse guckt schon ganz verträumt. Ne? Christian Lindner ist doch so dein Guilty Pleasure, Schatz. Sag's doch. Du hättest auch gerne mit ihm auf Sylt geheiratet. Nee. Aber gut. Nee. Gut, also den nehmen wir aus dem Rennen. Also das Angebot ist jetzt nicht so rasend groß in der ersten Reihe.
Woran liegt das? Das liegt daran, dass diese Qualitäten nicht so gerade ganz hoch im Kurs waren. Ich meine, wir dürfen einfach nicht verkennen, da gibt es ja jetzt viel Kritik, aber das Auswahlverfahren für, bleiben wir jetzt mal bei diesem Spitzenpersonal, das fängt aber schon in den Gemeinden an, läuft auf ganz was anderes hinaus. Du musst Pi mal Daumen mit 16 in der Jugendorganisation einer politischen Partei eintreten. Du musst relativ klar die Idee haben, da sind wir bei dem Vortrag von Max Weber, Politik könnte mein Beruf sein. Das musst du dann lernen. Das ist ein Ausbildungsberuf. Also fängst du im Unterbezirk irgendwo an, klebst Plakate, machst dich langsam sozusagen sichtbar, dass das Lokalblatt über dich berichtet, dass du jetzt für oder gegen irgendwas bist. Dann steigst du vielleicht auf den Bezirk ein. Dann steigst du vielleicht ins Landesparlament ein. Über all das befinden ja aber Leute in kleinen Grüppchen, in irgendwelchen Hinterzimmern von irgendwelchen Wirtschaften.
Ja, ja, ja.
Und wenn du dich dazu sehr aufplusterst, kann es sein, dass einige sagen, ah nee, nee, der spielt sich oder die immer so ins Vorn. Nee, wir nehmen da lieber da hinten, da drüben, die sind doch nett und die muckt auch nicht auf. Und
die ist auch nicht so charismatisch.
Genau. Und schon hast du ein Personal, das dann zu Figuren führt, wie Herrn Lindner. Das muss man einfach nüchtern sagen. Das waren nicht die, ja, das waren nicht die großen charismatischen Redenbegabten. Also viele von den Leuten, die wir da uns anhören, können einfach keinen Satz ohne Prompter lange genug durchhalten. Die stocken, die müssen ablesen. Auch unser Herr Bundeskanzler, sorry to say, also scheint nicht in der Lage zu sein, im Bundestag wirklich eine freie Rede halten zu können.
Kein Willy Brandt mehr, weit und breit.
Obwohl immer, wenn er frei wird, wird er eigentlich besser. Also immer, wenn er das Manuskript zur Seite legt und dann mal so 2 Minuten ein bisschen vor sich hin poltert.
Ja, eben, aber ja, poltern ist nicht, das ist nicht das, was es braucht.
Poltern ist kein Charisma.
Nicht auf einer Buchmesse Leute anplärren. Also das ist lächerlich. Und gerade habe ich noch schön geistig mir den Redetext abgelesen, den mir irgendwelche klugen Leute geschrieben haben. Dann kommt, ist doch so. Und dann kommt auf einmal ein Pöbler aus dem Publikum und ich werde ausfällig. Ja, sorry, das ist nicht das, was ich meine.
Das ist nicht das reife Bürgertum, was wir einfordern.
Naja gut, das ist jetzt wieder eine ganz andere Nummer. Es sind ja auch keine Bürger. Nein,
aber ja, kommen wir gleich noch zu, zum Schluss.
Wie gesagt, Max Weber ist 1920 gestorben. Aber das, was er da so rausgearbeitet hat, und wir hatten Rationalisierung, Bürokratie, Säkularismus und so weiter, hatten wir ja schon. Ja. Gab es irgendwas in seinem Werk, wo er die Folgen, die das zugespitzt haben könnte, gesehen hat?
Ja, also er stirbt im Bewusstsein, ich habe das vorhin schon gesagt.
So pessimistisch.
Dass diese, ja, ja, total. Also das, es kommt nichts Gutes, ganz im Gegenteil, ein unaufhaltsames Schicksal der Unfreiheit des Menschengeschlechts. Es droht uns, so nennt er das, ein modernes Felachentum. Wie diese ägyptischen Sklaven. Und da ist kein Auskommen. Also gegen den Kapitalismus, wie man so schön sagt, ist kein Kraut gewachsen. Und gegen Bürokratie schon gleich gar nicht. Und diese beiden Mächte sind wie so ein Zwingschraubstock, die unsere Freiheit verkleinern bis hin zu vernichten.
Wie kommen wir jetzt da zum Mut machen?
Ganz kurz, das ist nämlich eine super Schlussfrage. Ich muss noch einmal Reklame machen für dieses Buch von Dirk. Wie lange hast du an diesen 1000 Seiten gesessen?
Gesessen im Sinne von drüber nachgedacht, 40 Jahre?
40.
40.
Ja.
Seit dem Beginn der Seminare bei Johannes Winkelmann. Geschrieben, Pi mal Daumen, 4 Jahre. Und ich muss es an dieser Stelle einem Hamburger Großbürger danken sagen. Ohne die finanzielle Unterstützung von Jan-Philipp Rebsma wäre das nicht möglich gewesen. Du schreibst solche Bücher nicht während des laufenden Seminarbetriebs. Der hat mir es ermöglicht, ein Jahr mich ganz der Schreiberei.
Wow. Und du hast ja, und das Schöne ist ja an deinem Zugang auch, dass du andere Leute auch aus deren Sicht Max Weber erklären lässt. Ja. Ja.
Und es ist international. Du bist in Amerika, du bist in Italien. Alle reden immer über Weimar. Ich glaube, mit deinem Buch lernt man vieles, was dann zu Weimar oder nach Weimar geführt hat. Aber das waren halt diese 50 Jahre. Ne? Ja. Und ich kann das einfach nur empfehlen. Ich gestehe, ich bin auch noch nicht ganz durch, aber diese Dichte und auch deine Lust am Erzählen, das darf man auch mal ruhig sagen, für einen Professor bist du ausgesprochen ein kühler Erzähler, finde ich super.
Danke.
Liest sich gut.
Darf ich noch einen Gedanken einfügen?
Unbedingt.
Der größte, naja, schon, ich gebe es zu, Triumph war die Tatsache, dass dieses, oh Gott, ich müsste jetzt richtig nachdenken, entweder dieses oder letztes Jahr eine komplette Übersetzung dieses Buchs, über das du so freundliche Worte findest, ins Chinesische erschienen ist.
Weil das 12. Kapitel der Professor in Wien und München hier, die Erlösung vom Leiden, die Herrschaft der Literaten zur Wirtschaftsethik Chinas. Dann gibt's hier Pari-Erfolg und Unheilspropheten zur Wirtschaftsethik des antiken Judentums. Es geht um soziologische Grundbegriffe, natürlich um Politik als Beruf. Was ich damit einfach nur sagen will, da ist so viel, ja, so viele Ableitungen und so viele Parallelen zu allem, worüber wir bis heute reden. Und insofern hast du da, ich weiß nicht, Lebenswerk klingt immer so, aber es ist es, ne? 40 Jahre kann man wohl sagen.
Und jetzt bin ich ja befreit und kann mich solchen Sachen widmen, wie eben ein Buch über schön Deutsch, zusammen mit meiner Co-Autorin Stefanie von Wittersheim, als auch jetzt eben mein neues Buch über Lügen und Scham. Da bin ich jetzt befreiter davon. Mhm. Verrückterweise lässt der Weber mich trotzdem nicht los.
Wie wir heute sehen.
Im Herbst dieses Jahres wird bei CH Beck ein Band erscheinen über genau diese beiden Reden, Politik als Beruf und Wissenschaft als Beruf.
So, und jetzt nochmal ganz zum Schluss, und ich glaube, da nehme ich die stete Schlussfrage meiner Frau, was macht dir Mut, so ein bisschen vorweg. Max Weber hat dieses reife Bürgertum, das hatten wir gerade schon mal gepriesen als quasi Stabilitätsanker. Da, die müssen die Demokratie verteidigen. Die können das, die wissen das.
Er hat sie angeklagt, dass sie diese Rolle nicht wahrnehmen.
Und genau ein ähnliches Gefühl habe ich heute auch, die sogenannte schweigende Mehrheit. Ja, es gehen Leute auf die Straße und demonstrieren, wenn sich Menschen in Potsdam getroffen haben. Und dennoch, dieses reife Bürgertum, ich sehe das so wenig.
Ich auch. Das ist eine Gefahr. Es ist wirklich eine Gefahr. Ich meine,
was können die machen, die reifen Bürger? Sind wir das? Du als emeritierter Professor bist doch reifes Bürgertum.
Ja, es entspricht auch meinen, wie dem Weber, meinen Idealen. Also es wäre tatsächlich an der Zeit, dass Bürgerinnen und Bürger dieses Land nicht vor die Hunde gehen lassen. Und diese krakelnden Kleinbürger und Proleten, denen können wir dieses Land nicht zur Beute überlassen. Aber, und das ist das Problem, was sind denn unsere Medien? Also euer Mutmach-Podcast, deswegen komme ich auch so gerne hierher, wäre so einer. Nur, sorry, wer hört das denn? Und wer lässt sich davon jetzt leiten?
Ein TikTok-Post von Alice Weidel hat eine tausendfache Reichweite.
So ist es.
Und so, aber was tun wir jetzt? Müssen wir jetzt auch auf TikTok?
Naja, also ich nicht. Ich bin jetzt für Lügen und Scham auf Instagram gegangen und das ist schon sehr spannend. Also ich muss gestehen, ich wäre nicht von mir aus nicht so drauf gekommen. Das ist toll, was da so passiert. Aber auch da, ich meine, die Reichweite, let's face it. Also ich meine, man darf das nicht überschätzen. TikTok wäre wahrscheinlich besser. Aber werde ich nicht machen. Ich weiß es nicht. Also die Qualitätsmedien sind eindeutig sozusagen auf der Verliererseite. Das ist einfach so, da kommen wir nicht gegen an. Und ich weiß es nicht. Ich meine, für mich, gerade weil du vorhin nochmal Herrn Habeck, den ich ja auch toll finde, ich meine, diese Situation da, als er nicht mehr von der Fähre runtergelassen wurde, das muss man sich mal geben, was da in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2024 passieren kann. Mhm. Und es waren keine beunruhigten Treckerfahrer. Nee. Es waren krakeelnde Rechtsradikale, die diesem Mann dann nachschreien, ersauf doch, du Sau. Mhm. Ja. Das musst du dir mal vor. Ich meine, und der kommt nicht mehr an Land. So, natürlich hoffen so Menschen wie wir drei, dass das nicht die Mehrheit ist. Aber ich meine, die nächsten, schon die Europawahl, aber vor allem natürlich diese Landtagswahlen werden uns zeigen, ob wir uns täuschen und wie viel das Potenzial ist, dass solche Leute an die, Max Weber, Hebel der Macht kommen. Mhm. Und was machen wir denn dann? Und das ist ja wirklich toll, dass jetzt zurzeit gerade auf den Straßen Leute rumlaufen. AfD ist sowas von 1933.
Ja.
Das kannst du jetzt lesen. So. Mhm. Wird das bei denen, die glauben, diese Partei wählen zu müssen und das auch noch verkaufen als Protestwahl, wirklich was bewirken, das nicht zu tun? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich, aber meine Sorge ist groß. Keine Frage.
Ja.
Thierry, du wolltest noch...
Nee, jetzt...
das war ein gutes Schlusswort, oder?
Naja,
auch wenn es nicht so wirklich Mut macht.
Nee,
also, Schlusswort ich, also, ist es nicht,
mit Max Weber kann ich leider Gottes nicht Mut machen. Also das ist einfach so. Der Mann stirbt mutlos, wenn man so will. Mhm. Wirklich mutlos. Ich meine, der Krieg war verloren, das war für ihn eine Katastrophe. Deutschland hat verloren, das ist vielleicht jetzt nicht so unser Grund zum Heulen. Ich weiß nicht, wie Fußballbegeisterte das finden, wenn Deutschland verlieren würde. Also
ausgeschlossen.
Ja, genau.
Das ist verboten.
Ja, genau. Und es hatten Leute die politische Macht, zumindest im Freistaat Bayern, ergriffen, die Max Weber also ganz schrecklich fand. Reine Gesinnungsethiker, denen es scheißegal war, was aus Bayern, aus Deutschland werden sollte. Mhm. Ja, woher sollte der denn den Mut haben? Und wenn man dann auch noch in seine private Beziehungssituation schaut, wird es erst recht mutlos. Also der stirbt mutlos. Und ich finde es ja toll, dass ihr das unternehmt, hier Leuten Mut zu machen. Und viele eurer Gesprächspartner demonstrieren das ja enorm eindrücklich, wie man durch die schlimmsten Schicksalsschläge, Krankheiten etc. trotzdem nicht aufgibt. Aber Max Weber ist da keine geeignete Lektüre.
Aber vielleicht wird so ein Schuh draus, weil in jeder Krise kommt irgendwann der Punkt, wo eben ganz klar wird, so geht's nicht mehr weiter. Und es gibt immer wieder Leute und Menschen, die dann genau loslegen und machen. Und vielleicht müssen wir erstmal so richtig in die Krise reinrutschen.
Ach Suse.
Damit wir
aufstehen
und
nein,
sagen,
nein,
so
nein,
nicht.
Nein, bloß nicht diese Untergangsfantasie.
Nein, das ist keine Untergangsfantasie. So. Ich sehe ja durchaus den Wert auch daran.
Also, kannst du nicht allen gefallen durch deine Tat und dein Kunstwerk? Mach es wenigen recht, vielen gefallen ist schlimm. Die letzten Worte aus deinem Buch, lieber Dirk Friedrich Schiller. Ne, kannst du nicht allen gefallen, mach es wenigen recht. Ne, wir haben es unseren vielen wenigen HörerInnen hoffentlich heute recht gemacht. Ganz herzlichen Dank, Professor Dirk Kessler. Das war nicht das letzte Mal, dass du hier warst.
Nee.
Schön, dass du es geschafft hast.
Ja, wie gerne, Dank. Wie gerne. Und dank euch für eure Fragen.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. Folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.